Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Es waren zwei Brüder, die nebeneinander gewohnt haben, jeder auf seinem Hof. Die Brüder haben schon 40 Jahre lang mehr oder weniger friedlich beieinander gelebt. Sie haben sich ausgeholfen mit ihren Maschinen. Wenn mal der eine Hilfe braucht bei der Arbeit, haben sie sich einander ausgeholfen. So haben sie ihr Leben nebeneinander geführt. Nach dieser langen Zusammenarbeit kam aber der Tag, wo ein kleines Missverständnis zwischen diesen beiden entstanden ist. Und das hat sich dann ausgebaut zu einer grossen Auseinandersetzung zwischen diesen beiden. Es sind böse Worte gefallen. So hat sich das Ganze weiterentwickelt und schlussendlich war da grosses Schweigen gewesen. Sie haben nicht mehr miteinander geredet und jeder ist auf seinem eigenen Hof hat er gelebt. Eines Tages ist beim älteren Bruder jemand an der Tür gestanden. Er hat gesagt, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Hättest du etwas für mich? Er hat eine Kiste mit dabei gehabt, mit seinen Werkzeug und der ältere Bruder hat gesagt, ja genial, auf dich habe ich gerade gewartet. Es ist nämlich so, dass mein älterer Bruder mir gar nicht gut gesinnt ist. Der hat mit seiner Planierraupe am Bach einen riesigen Damm errichtet und das hat er ganz sicher nur gemacht, um mir eins auswischen und um mich zu ärgern. Und jetzt habe ich bei meinem Schuppen ganz viele Bretter und eigentlich könntest du mir jetzt einen Haag bauen. Einen 2,5 Meter höheren Haag, den muss ich nicht mehr überschauen, der ist mir eh Schnuppe, dann habe ich meine Ruhe. Und der Zimmermann hat gesagt, okay, ich verstehe, was du willst, das mache ich dir. Sie haben das nötige Werkzeug zusammengesucht, Bretter parat gemacht, den Bagger parat gestellt, um die Pfostenlöcher zu machen. Und der Zimmermann ist an die Arbeit. Der Bauer war an diesem Tag sonst noch beschäftigt und unterwegs. Als er am Abend heimgekommen ist, war er überrascht. Ihm ist das Maul offen geblieben vor Staunen. Denn anstelle dieses hohen Haag hat der Zimmermann eine Brücke gebaut. Bis ins Detail schön ausgearbeitet mit schönem Geländer ist die Brücke da gestanden, die über den Bach geführt hat. Auf der anderen Seite ist der Bruder gestanden und hat sich auf den Weg gemacht über die Brücke. Mit ausgestreckter Hand ist er seinem älteren Bruder entgegengekommen. Du bist mir ja einer. Nach all dem, was ich dir an den Kopf gerührt habe, nach all dem Streit, baust du eine Brücke? Jeder von diesen beiden Brüdern ist in die Mitte der Brücke gelaufen. Sie haben sich in der Mitte getroffen, einander die Hand gegeben und sich vergeben können. Wo sie sich umgetrüllt haben zu dem Zimmermann, haben sie gesehen, dass der bereits seine Werkzeuge zusammengepackt hat und auf dem Weg war, zum Weitergehen. Der ältere Bruder hat ihm zugerufen, bleib doch noch ein paar Tage bei mir, ich habe noch andere Arbeiten für dich. Aber der Zimmermann hat gesagt, ich würde ja gerne noch bleiben, aber ich habe noch ganz viele andere Brücken, die ich bauen muss. Soweit zu dieser Geschichte. Das heutige Thema der Predigt ist auch wieder eins von diesen Einander-Worten, die wir im Moment die Serie haben. Einander Sünde bekennen und füreinander beten. Zuerst möchte ich jetzt noch beten und nachher wird der Thorsten uns durch die Predigt leiten. Ja? Ah ja, die Kinder dürfen runterkommen, excuse. Wir wünschen euch eine gute Zeit im Kids-Treff. Schön, dass ihr bei uns dabei gewesen seid. Ich möchte euch einladen, mit uns zu beten. Ja, Herr, danke, dass du jetzt da bist bei uns. Danke für das, dass du immer noch reden zu uns. Manchmal fällt es uns schwer, wirklich auf das zu hören und zu hören, was du uns sagen willst. Manchmal steht etwas im Weg. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du das kannst aus dem Weg schaffen, dass wir wirklich ganz bei dir sein dürfen. Dass wir hören dürfen, was du parat hast heute Morgen für jedes Einzelne von uns. Ich möchte dir auch Danke sagen, dass du beim Thorsten bist. Dass du ihn führst und leitest bei dem, wo er weitergibt. Ja, dass dein Heiliger Geist ihn führt und leitet. Danke, dass du ein Gott bist, der heute noch zu uns redet. Dass das, was du uns zu sagen hast, aktuell ist. Und ja, dass wir das auch aufnehmen dürfen. Danke, dass du auch zu den Kindern redest und dass du ihnen doch auch lieb werden willst. Danke vielmals. Amen.
Okay. Guten Morgen. Ich habe rechten Respekt heute vor der Predigt, weil das Thema der Predigt aus dieser Einanderreihe zwar schon lang bekannt ist, was mir nicht bewusst war, ist, wie viel jetzt in der vorigen Woche oder auch heute auch an Krankmeldungen jetzt uns weitergegeben worden ist. Ich habe den Eindruck, dass es mehr ist, als wir sonst sonntags morgens hören. Und das Thema heute hat damit auch zu tun. Wir sehen das Thema nochmal hier an der Wand. Aus dieser Einanderreihe, die Alex und ich jetzt seit einigen Wochen durchführen, geht es heute um Jakobus 5, Vers 16, einander Sünden bekennen und füreinander beten. Ich möchte direkt den Predigttext euch ganz mal zeigen, dann versteht ihr vielleicht auch, warum ich hier etwas herausgefordert bin und warum der Bibeltext heute auch sehr provokant ist. Sein kann und mich sehr herausgefordert hat. Dort heißt es in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Bekennt einander also eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jetzt haben wir vorhin schon um Heilung gebetet und ich hoffe, dass eins der Ziele dieses Gottesdienstes und der Predigt heute Morgen ist, dass wir noch mehr Grund haben für die Personen, von denen wir vorhin gehört haben, ob das die Claudia ist, Reinaldo ist, ob das Raphael ist von Jocelyns Bruder oder wer auch immer heute Morgen krank ist, dass wir einstehen füreinander und für Heilung beten, dass wir Glauben haben, Vertrauen haben, dass Gott unsere Gebete hören will und dass er darauf reagiert. Aufgrund dessen, was wir heute uns anschauen aus seinem Wort. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass es herausfordernd und provokant sein kann, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was ist, wenn manche von euch hier sitzen, die wissen, ich bin krank, vielleicht ernsthaft krank oder in meinem Umfeld, seit Jahren chronisch krank, wir haben von Antonella gehört. Und wir haben vielfach gebetet um Heilung und wir haben den letzten Teil, damit ihr geheilt werdet, noch nicht erfahren, noch nicht erlebt. Und dann ist da nicht nur von um Heilung beten die Rede, sondern auch bekennt einander eure Sünden. Haben unsere Sünden irgendwas damit zu tun, dass wir krank sind? Das finde ich sehr herausfordernd. Einmal theologisch herausfordernd, mein Gottesbild wird herausgefordert, aber auch von meiner Erfahrung herausgefordert. Und deswegen habe ich heute recht Respekt davor, was Gott uns zumutet, nicht nur mit dem Predigttext, sondern auch heute Morgen mit so vielen Zeugnissen, die mit Krankheit zu tun haben. Und für die, die den Newsletter gelesen haben, ich meinte das tatsächlich so, wie ich es dort reingeschrieben habe, dass gerade weil es so herausfordernd ist, ich wirklich erwarten will, dass Gott durch sein Wort uns auch hilft, Schätze zu heben und ihn in dem Ganzen so zu erkennen, dass wir nachher wirklich als Beschenkte herausgehen und den Blick ganz auf Jesus richten können. Vor einigen Monaten hat meine Tochter Hannah mit 9 Jahren eine Operation an ihrem Fuß oder beiden Füßen ja durchführen müssen. Viele von euch haben Hannah dann auch gesehen, wie sie später mit Gips hier durch den Raum gehumpelt ist oder im Kids-Treff war. Sie hat seit einigen Jahren eine verkürzte Sehne, weshalb sie Rückenschmerzen hat, und das sollte laut Fachleuten immer schlimmer werden mit zunehmendem Alter. Und deswegen war die Frage Physiotherapie ja, nein. Das hat sie gemacht, sehr widerwillig, bis dann irgendwann ein Arzt meinte, das Beste ist, sie bekommt wirklich eine Operation, es geht schnell, sie muss einfach beide Sehnen mal durchgeschnitten bekommen oder angeschnitten, und danach wird das Ganze in Gips eingepackt und danach muss sie monatelang Physiotherapie machen, aber dann sollte das für ihr weiteres Leben ihr dienen, etwas Gutes sein. Als ich davon gehört habe, dass bei meiner Tochter bewusst hinten Sehnen durchgeschnitten werden, damit sie einen Gips bekommt und nicht mehr laufen kann, Physiotherapie machen muss, ist in mir drin alles zusammengezogen. Ich denke, nein, ich will mir das nicht mehr vorstellen. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau dort mitgegangen ist und nicht ich dort sein musste. Aber der Gedanke, dass es etwas Gutes ist, wenn ihr körperlich wehgemacht wird, ist im ersten Moment emotional unheimlich schwer zu glauben. Weil ich erwachsen bin und Fachleute da sind, denen ich vertraue, habe ich natürlich ja gesagt. Wenn dann meine Tochter Hannah allerdings vor der Operation gesagt hätte, Papi, ich habe so Angst vor der Operation, ich will nicht, dass mir jemand dort weh macht und was kaputt schneidet, dann hätte ich gesagt, Hannah, ich auch nicht. Am liebsten würde ich sagen, lass uns das Ganze abblasen. Aber wir haben es anders besprochen. Wir haben den Sinn versucht dahinter zu sehen und dass es ihr langfristig mehr dient und weniger Schmerzen zufügt und ihre Gesundheit fördert, wenn jetzt ein kurzer Schnitt mit Monaten der Therapie ansteht. Und ich musste denken an das, was auch Jesus sagte, zum Beispiel in Matthäus 7, würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit, sagt Jesus, er hält uns oder zumindest die Leute damals, zu denen er redete, offenbar für böse. Trotz all eurer Bosheit wisst ihr doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Bei dem Thema heute ist es mir enorm wichtig, dass wir, wenn wir mit Gott und seinem Wort zu tun haben und auch Dinge, die uns herausfordern, auf Jesu Worte dort hören und sie glauben können, uns darauf stellen. Wir sind aus Gottes Sicht böse. Nicht immer, nicht zu jedem, aber es ist etwas Böses in uns drin. Ob du sitzt hier als in Überzeugung, du bist Christ, oder als Gast, der du das Ganze anschauen willst, wir alle wissen, dass wir zu viel Gutem fähig sind, jeder Mensch. Und doch gibt es in uns etwas, was Jesus sieht, dass er böse nennt. Und doch sagt er, mit all eurer Verfassung wisst ihr, dass ihr würdet alles für eure Kinder tun. Ihr wollt ihnen Gutes tun und ihr tut es auch. Wie viel mehr Gott selbst. Und deswegen war für Hannah klar, sie würde die Operation machen. Und für mich als Vater war es enorme Spannung, das zuzulassen, in dem Wissen, es wird ihr gut tun. Und so ist auch unser Gott, unser Vater im Himmel. Er weiß manchmal, wahrscheinlich sogar häufig besser, was gut für uns ist. Und das, was wir für gut erachten, ist nicht immer das, was uns langfristig auch gut tun wird. Und von daher gibt es auch so Dinge wie in unserem Leben wie Krankheit. Der erste Punkt, den ich zu unserem Predigttext machen möchte, ist, dass wir sehen, Gesundheit, Heilung ist etwas Gutes, was Gott uns schenken will. Davon möchte ich wirklich ausgehen. Denn in diesem Predigttext heißt es in Vers 16, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das sagt uns Gottes Wort selber. Gott sagt uns, betet, vergebt einander, damit ihr geheilt werdet. Warum? Er möchte, dass wir geheilt werden. Das Ganze steht in einem Zusammenhang von etwas, was er vorher Jakobus ausführte. Dort schreibt er nämlich in Vers 13, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. In Vers 14, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Das ist eine Zusage, die Gott uns hier in diesem Wort gibt. Und bevor die innere Stimme kommt, ja, aber, muss ich mir selber sagen, ich möchte erst einmal wirklich zulassen, dass mir diese Zusage Gottes wirklich tief hineingeht in mein Herz, dass ich wirklich sagen kann, ja, hier steht, Gott, du sagst es und ich will dich bei deinem Wort nehmen. Wenn ich das tue, ich bin krank, lass die Gemeindeleiter zu mir kommen, sie beten über mir. Wörtlich heißt es dort über mir, wahrscheinlich ist von jemandem, der gelähmt ist oder einfach nicht mehr laufen kann, weil er so krank ist, die Rede. Oder wie ein Hermann, wenn er krank wird, der in einem Altenheim, Pflegeheim lebt, wo er nicht in den Gottesdienst kommen kann. Ruft die Ältesten zu euch, sie sollen über ihm beten und das Gebet des Glaubens oder hier im Namen, das, wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten. Und auch hier diese komische Verbindung und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Da ist wieder dieser Dorn, den ich spüre. Was mache ich damit? Aber bevor wir dazu kommen, Gott möchte heilen. Denn für Gott ist Gesundheit etwas Gutes, was er seinen Kindern schenken möchte. Was erwartet Gott von uns, wenn wir Krankheit erleben, bei uns oder bei anderen? Das bildet sozusagen die Hauptaufforderung heute durch unseren Predigttext. Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das sind nicht alle Antworten, die die Bibel gibt, aber das ist die Antwort, die Jakobus und damit Gott uns an dieser Stelle heute Morgen gibt. Damit wir geheilt werden, möchte Gott, dass wir füreinander beten. Es braucht schon Mut, hier vorne hinzukommen und zu sagen, mein Bruder ist krank, hier bin ich krank, ich hätte gerne euer Gebet. Das erfordert Mut und ist für manche von euch fast unmöglich. Es ist einfacher in einem persönlichen Gespräch, vielleicht wenn man angesprochen wird, du, wie geht's dir, den Mut zu haben zu sagen, eigentlich nicht so gut. Aber noch schwerer als das ist eigentlich der Teil, der zuerst dort kommt. Bekennt einander also eure Sünden. Keiner hat das heute Morgen von denen, die Zeugnis gaben, hier getan. Und auch ich werde das so in der Weise hier nicht tun, weil es ist schwer. Und es ist auch nicht meine Erwartung, dass ich euch jetzt von meinen Sünden der letzten Woche hier offen erzähle. Aber manchen von euch, die ich besser kenne und mit denen ich zu tun habe und wo eine vertrauensvolle Beziehung da ist, sei es meine Frau, mit denen ich in einer Art Zweierschaftsbeziehung bin, werde ich darüber sprechen und meine Sünden bekennen. Zumindest ist es da mein Plan. Und meine Frau weiß schon von einigen Sünden der letzten Woche, die ich ihr bekennen musste und wollte. Nicht, weil ich jetzt unbedingt Angst vor Krankheit habe, aber sondern einfach, weil das Teil von dem ist, wie wir miteinander leben. Aber das ist schwierig. Und wenn ihr mich nachher fragt am Kaffeetisch und Thorsten, wie ging es dir jetzt genau letzte Woche? Dann werde ich nicht alles vor euch ausbreiten. Aber offenbar möchte Gott, dass wir Personen in unserem Umfeld haben, wo das möglich ist, was hier in dem Umfeld enorm schwierig ist und Mut kostet und vielleicht auch unangebracht ist. Und mir hat sich häufig die Frage gestellt, und die möchte ich euch auch weitergeben, füreinander beten und das Gebetsanliegen weitergeben um Heilung, das traue ich hier den meisten von euch zu, dass ihr das tun würdet. Wen würdet ihr ansprechen, um den ersten Teil zu tun? Bekennt einander also eure Sünden. Passiert das in eurer Ehe, in der Familie, Eltern, die Kinder um Vergebung bitten? Kinder, die ihre Eltern um Vergebung bitten, Ehepartner, die einander um Vergebung bitten, im Hauskreis, in der Gemeindeleitung, im Worship-Team, im Putzteam, dort, wo wir aufeinander treffen, wo sind die Personen, die du hast, damit du das, was Gott als Hilfsmittel auch gibt, auf dem Weg auch zur Heilung zu erleben. Was erwartet Gott von uns? Dass wir nicht nur auf die körperliche Heilung, sondern auch auf die Heilung von Beziehungen zu Gott und zu anderen in der Gemeinde achten und das ernst nehmen. Und Gott sagt uns zu, wenn Krankheit vorhanden ist, könnte es sein, dass es dran ist, nicht nur für Heilung zu beten, sondern auch die Frage zu stellen, könnte es irgendwo Schuld im Leben geben, ein sündhaftes, generelles Verhalten, was ans Licht kommen sollte, wo Vergebung ausgesprochen werden sollte, wo Beziehungen heilen, wo Brücken gebaut werden und sich Brüder wiederfinden. Und das ist der Teil, der provoziert. Warum heilt Gott eigentlich manchmal nicht? Dieser Predigttext ist für mich auch sehr, sehr herausfordernd, weil es mich daran erinnert hat, dass vor exakt 6 Jahren, im Oktober 2012, meine verstorbene Frau die Diagnose Krebs bekam. Als eine Frau, die bei der Krebsliga in Bern arbeitete, wusste sie, was das bedeutete von Anfang an. Die Ängste kamen auf. Was heißt das? Auf jeden Fall Behandlung, wahrscheinlich Chemo. Heißt das auch, dass sie Heilung erlebt oder heißt das Schlimmeres? Was wir am Anfang nicht zulassen wollten als Gedanken. Wir haben in der Schweiz vielleicht 30, 40 Leute gehabt und in Amerika ungefähr noch 30, von denen wir wussten, sie beten regelmäßig für uns um Heilung. Wir haben Gott angefleht, dass er Heilung schenkt. In dem ganzen Prozess war in mir immer wieder so der Gedanke, Heilung ist die Ausnahme. Bei der Diagnose ist es sehr wahrscheinlich und ich muss davon ausgehen, dass sie stirbt. Und in dem ganzen Prozess, wo wir mit Gott gehadert haben, Gottes Reden erlebt haben, auch seine Ermutigung durch Geschwister, die für uns beteten, kam der Punkt, wo wir beide einfach wussten, wieso gehen wir eigentlich davon aus, dass Gott nicht heilen wird, außer er macht eine Ausnahme. Warum gehen wir nicht davon aus, dass wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, sagt Gott in der Schrift, und übereinkommen in dem, was sie beten, da soll es ihnen geschehen. Oder solche Verse, wie wir sie heute als Predigttext haben. Warum gehen wir nicht davon aus, dass Gott Heilung schenken wird? Und wenn nicht, dass er damit etwas Gutes dennoch vorhaben kann. Es war ein monatelanger Prozess. In dem Prozess haben wir dann erlebt, wie Gott Glauben gestärkt hat. Bis dahin, dass meine Frau damals, nach 7 Monaten, sagen konnte, ich will jetzt einfach heim zu Jesus. Gott hat das Gebet um Heilung für meine damalige Frau nicht erhört. Sie ist dann Ende Mai 2013 gestorben. Aber sie ist gestorben in dem Wissen, ich gehe zu Jesus und darauf freue ich mich. Ihre größte Sorge war, wie geht es mit meiner Familie weiter, mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Und Gott hat so wunderbar gesorgt. In der Situation zu glauben, dass Gott das tun kann, was er dort verspricht, war eine große Herausforderung. Und ich könnte hier stehen und sagen, ja, mich fordert es heraus zu sagen, bekennt einander eure Sünden, betet um Heilung, damit der Herr euch heilen wird. Aber ich habe es ja anders erlebt. Warum, stellte sich für mich die Frage, heilt Gott manchmal nicht? Und deswegen möchte ich mir wirklich etwas Zeit lassen, euch durch ein paar Bibeltexte zu führen, angefangen von dem wir gerade heute ausgehen, weil diese Frage recht schwierig auch ist. Jakobus 5,16 ist ja nicht die einzige Bibelstelle, die davon spricht. Aber hier sagt Gott an der Stelle, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Um das zu bestätigen, wählt er das Beispiel von Elia aus dem Alten Testament, hunderte Jahre vorher, der gebetet hat, es solle nicht regnen und es regnete nicht mehr. Für 3 Jahre. Und dann betet er wieder und es fängt wieder an zu regnen. Da könnte man sagen, ja Elia, einer der Männer Gottes im Alten Testament, wer bin ich schon? Aber Jakobus sagt hier, Elia war ein Mann wie wir. Also nehmt euch an ihm Beispiel. Wenn er betet und es regnet 3 Jahre nicht, weil Gott damit etwas vorhatte, und dann betet er wieder und es regnet. Er war ein Mann wie wir. Sollten auch wir glauben, dass Gebet Kraft hat. Aber hier heißt es denn, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, oder das Gebet eines Gerechten, hat große Kraft. Ich denke, Jakobus erwähnt das deshalb, weil er ein Kapitel vorher, Kapitel 4, auch schon über Gebet gesprochen hat. Dort spricht er die Gemeinden, an die er schreibt, an, dass sie unbedingt etwas haben wollen. Sie wollen da was haben, sie wollen da was haben. Und dann sagt er in Vers 2, ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ich habe doch Gott gebeten. Und dann heißt es, und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Ja, wieso? Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, nennt er sie. Oder wörtlich, ihr Ehebrecher. In den letzten Tagen habe ich das Buch Hosea gelesen. Für die, die das Buch kennen, Gott sagt einem Propheten, du bist mein Prophet, ich will etwas sehr praktisch machen, so erlebnispädagogisch will ich zu meinem Volk sprechen. Heirate eine Prostituierte. Und diese Prostituierte heiratet er und sie haut immer wieder ab zu irgendwelchen anderen Leuten. Und Gott sagt, so ist mein Volk Israel. Ich hole es raus, ich tue ihm Gutes, ich heirate mein Volk Israel und dann geht es irgendwo anders hin und bricht die Ehe. Läuft anderen Männern nach, lebt mit anderen Männern. Und Gott sagt zu Hosea, hey Hosea, sie lebt jetzt bei den Männern. Geh und kaufe sie wieder frei. Nimm sie wieder zu dir. Zeuge Kinder. Absolut drastisch. Und das, was Hosea erlebt, ist, dass er mit seinem Geld, mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge eine Frau, die nach der Gesellschaft damals es nicht verdient hätte, so viel Gutes zu erleben, rausholt. Sie haut aber wieder ab und wieder soll er hingehen. Und alles, was Hosea ihr gibt, gibt sie an andere weiter, an andere Männer. Und Gott, das ist das Bild, was Gott auch hier in Jakobus 4 verwendet. Er sagt, wenn ihr darum bittet, etwas haben zu wollen, was nur euch dient, euren selbstsüchtigen Wünschen, dann ist das so, als wenn ihr mit der Welt, die gottlose Welt, ins Bett geht, mit dem Geld und der Liebe, die Gott euch gegeben hat. Warum sollte Gott euch etwas geben, wenn ihr ihn darum bittet, wenn ihr es nur deswegen bittet, um dann mit jemandem anderen geistlich gesehen ins Bett zu gehen und die Treue, Gott die Treue zu brechen. Hier redet er nicht von Menschen, die er als gerecht oder nach Gottes Willen lebend ansieht. Er sagt, er fordert die Christen dort auf, betet, aber bittet Gott nicht um Dinge, die euch von Gott wegbringen. Wir sehen hier, dass die Beziehung, die Gott zu uns will, und die er zu uns hat, ihm wichtiger ist, als uns unsere Gebete immer zu erhören. Auch das Gebet um Heilung. Die Beziehung ist Gott wichtiger als Heilung. Deswegen kann es sein, dass Gott auf manche Gebete, die wir an ihn richten, vielleicht monatelang noch nicht oder gar nicht hört, weil wir es nicht bitten, um in der Beziehung zu ihm näher zu kommen. Eine andere Möglichkeit ist das, was wir in Johannes 11 lesen. Jesus hat gehört, die Nachricht bekommen, dass einer seiner besten Freunde, Lazarus, schwer krank ist. Schwer krank. Er hat auch noch Schwestern, Maria und Martha. Und das heißt in der Bibel dort, Jesus liebte Maria, Martha und Lazarus. Jesus liebte Lazarus. Und dann kommt die Nachricht, Jesus ist weiter weg. Du, dein Freund ist krank. Jesus heilt überall. Deswegen kam die Nachricht sicherlich mit in der Erwartungshaltung, wenn Jesus kommt, könnte er Lazarus noch heilen. Aber Jesus, du musst dich beeilen. Johannes 11, Vers 3. Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus, aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Den Teil, der schlägt mir vor den Kopf. Jesus weiß das alles, er liebt ihn und Johannes erzählt uns das, damit wir nicht denken, oh, Lazarus war ihm egal. Lazarus war ihm nicht egal, er liebte ihn. Deswegen wartet er 2 Tage. In den 2 Tagen ist Lazarus gestorben. So sieht Jesu Liebe aus? Ja. Erstens sagt Jesus, letztendlich wird das nicht zum Tod führen, sondern die Herrlichkeit Gottes zu erfahren und zu erleben. Jesus als real, als herrlich zu erleben, ist wichtiger als Heilung. Wenn Jesus Lazarus liebt, lässt er ihn in der Krankheit sterben, bevor er zu ihm kommt, um ihn dann wieder aufzuerwecken. Mit einem Wort, Lazarus, komm raus! Und Jesu Wort hatte Kraft und er wurde wieder lebendig. Aber warum ihn das alles durchmachen lassen? Warum nicht hingehen und ihn heilen? Die Antwort ist, was Jesus hier sagt. Durch diese Krankheit von Lazarus soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn, Jesus, soll verherrlicht werden. Das heißt, es kann sein, dass Jesus in unserem Leben Krankheiten zulässt, für eine gewisse Zeit, damit wir seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Majestät einfach mehr erfassen können. Denn offenbar ist ihm das wichtiger als schnelle Heilung. Und das finde ich sehr herausfordernd. Aber ich finde es auch tröstend, hier zu sehen, Jesus hat selbst Macht, uns aufzuerwecken von den Toten. Als ich vorhin erzählt habe von Claudia damals, meiner verstorbenen Frau, in dem Prozess, kurz bevor sie starb, wussten wir, jedes Gebet um Heilung, was wir und diese ganzen vielleicht 60 bis 80 Leute immer wieder beten, jedes der Gebete um Heilung wird erhört. Entweder jetzt oder später. Dazwischen könnte höchstens das Sterben meiner Frau liegen. Aber ich werde sie wiedersehen und sie wird geheilt sein. Jedes Gebet um Heilung für einen Christen oder eine Christin wird erhört werden. Und in dem Ganzen Gott als herrlich und als mächtig zu erleben, ist ihm wichtiger als körperliche Genesung und weg von ihm zu sein. Und als letztes zu dem, warum Gott auch Krankheiten zulässt. Und jetzt wird es für mich sehr herausfordernd und vielleicht für manche von euch auch. Paulus schreibt einen Brief, mehrere Briefe an die Gemeinde in Korinth. Die Korinther waren fantastisch lebhafte Christen, die aber auch einen Lebensstil pflegten, wo es so vieles daneben ging. So vieles. Und Paulus muss vieles ansprechen. Unter anderem spricht er an, dass sie zwar das Abendmahl feiern, als Jesus hat uns alle zu einem Leib gemacht. Wir feiern die Einheit, die wir haben, durch Jesus. Halleluja. Und wir essen deswegen zusammen. Aber zusammen gegessen haben sie nicht. Die Reichen, die haben sich schon mal die Bäuche vollgeschlagen. Es gab am Abend mal nicht nur so eine Oblate oder so ein Stück Brot. Man hat zusammen feierlich gegessen. Aber dann gab es Christen, die mussten bis abends arbeiten oder die Sklaven. Und die kamen später dazu. Da waren aber schon die anderen halb betrunken. Und haben vielleicht Loblieder gesungen und waren gar nicht mehr so dabei. Es gab Parteiungen dort und Spaltungen. Und so wie sie das Abendmahl feierten, sagten sie, wir feiern die Einheit des Leibes, aber wir leben als ganz anders. Und Paulus nahm das ernst. Und dann schreibt er etwas, was ich in dem ganzen Kontext von Krankheiten wirklich am herausforderndsten finde. 1. Korinther 11, Vers 30. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Straft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Finde ich enorm herausfordernd. Mindestens mal kann man sagen, in Korinth gab es offenbar Leute, die krank geworden sind und gestorben sind. Und Paulus sieht das, hört davon und sagt, das hat damit zu tun, wie ihr das Abendmahl feiert, eigentlich wie ihr Gemeinde lebt, wie ihr miteinander umgeht, auf Distanz, Parteiungen, nicht aufeinander warten. Und ihr versteht nicht, was der Leib Jesu eigentlich bedeutet. Das ist der Grund, warum Gott diese Krankheiten zulässt und sogar, dass manche gestorben sind. Bei so einer Stelle hoffe ich immer, dass es einfach ein Einzelfall ist, dass das sich nicht wiederholt in anderen Gemeinden. Aber es ist Gottes Wort. Offenbar ist unser Gott, unser liebender Gott, der seinen Kindern Gutes geben will und es auch tut, bereit, Krankheit in Korinth, Tod in Korinth zuzulassen, sodass die Gemeinde wachsen kann, dass Beziehungen geheilt werden. Es ist drastisch. All das sind Gründe, warum Gott Krankheit in unserem Leben zulassen kann. Und ich hoffe, dass in manchen, vielleicht vielen von euch, so ein Widerwillen im Inneren auch da ist und zu sagen, aber willst du damit sagen, Thorsten, dass Gott Krankheit immer benutzt, um uns irgendeine Lektion zu lehren? Und da ist es wichtig, dass wir auch Jesu Worte in Johannes 9 hören. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, Lehrer, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Diese Frage zeigt, dass für Juden damals völlig klar war, es muss doch einen Zusammenhang geben zwischen Sünde, entweder meine oder von meinen Eltern, meiner Familie, und einer Krankheit. Und Jesus sagt, weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Diese Stelle zeigt uns ganz klar, dass wir nicht einfach zwischen einer konkreten Krankheit und einer konkreten Schuld oder Sünde in unserem Leben einfach ein Gleichzeichen machen können. Und die Rückschlüsse sind nicht einfach möglich. Du bist krank, okay, jetzt müssen wir gucken, wo hast du gesündigt. Jesus sagt, nein, weder noch, weder er noch seine Eltern sind schuld daran, dass er blind ist. Und das macht die Spannung in diesem Thema aus, wenn wir es mit Gott zu tun haben, mit Krankheit, die so persönlich und intim auch uns begegnet, die uns so herausfordert. Das heißt mit anderen Worten, Gott will nicht, oder Gott, es muss keinen Zusammenhang geben zwischen einer konkreten Schuld und einer Krankheit. Gott will uns Gutes geben. Auch Gesundheit. Aber es kann einen Zusammenhang geben. Und deswegen lasst uns einander nicht nur Gebetsanliegen austauschen und für Heilung beten, sondern auch, ob das jetzt durch, wie der Text davor heißt, dass die Gemeindeleiter gerufen werden, um für einen Kranken zu beten, sondern auch, wenn wir einander um Gebetsanliegen, um Heilung bitten, lasst uns auch den Mut und die Offenheit haben, die Frage zuzulassen, kann es sein, dass Gott das auch benutzt zu etwas Besserem als nur Heilung? Ohne davon auszugehen, dass das der Fall sein muss. Was der Fall ist, ist auf jeden Fall von den Stellen, die wir gelesen haben, dass Gott sich in dem Ganzen als uns nah und als herrlich und als mächtig erweist und erweisen möchte. Auch Jesus hat, bevor er ans Kreuz ging, um für uns dort den Platz einzunehmen, uns die Strafe Gottes für unsere Sünden zu tragen, im Garten Gethsemane abends zuvor gebetet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich weiß, der Plan ist, dass ich dort an diesem Kreuz sterben werde. Er hatte Angst, hat Blut geschwitzt, sagt die Schrift. Und doch konnte er sagen, aber dein Wille geschehe. Und dieser Jesus, der bereit war, selbst den Tod auf sich zu nehmen, nicht nur um uns gesund zu machen, sondern um uns ganz heil zu machen, in eine heile Beziehung mit Gott zu bringen, die auch zu einer heilen Beziehung untereinander führt. Dieser Jesus will uns helfen, dass wir auch über unsere Sünden offen sein können. Deswegen überleg, mit wem kannst du solche offenen Gespräche auch über Sünde sprechen, um Vergebung bitten, Sünde bekennen und dir Gottes Vergebung zusprechen lassen. Denn es heißt in der Schrift 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Schon König David, der hunderte Jahre vor Jesus gelebt hat, 1000 Jahre vor Jesus gelebt hat, schrieb in einem Psalm Folgendes. Und das ist ein Gebet um Heilung und Vergebung. Und das könnte ein Gebet auch sein für vielleicht manche von euch, die ihr den Eindruck habt, dass der Heilige Geist schon länger einen Finger auf einen Teil eures Lebens legt, wo ihr umkehren solltet, wo ihr wisst, das ist mit der Beziehung zu Gott nicht vereinbar. Und wir gehen auf Abstand. David hat das ähnlich erlebt. Es heißt dort im Psalm 32, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht nur für uns gestorben bist, unsere Schuld dort stellvertretend am Kreuz getragen hast. Du bist auch auferstanden, bist durch deinen Geist jetzt hier. Du hörst uns, du willst unser Anliegen haben. Du willst helfen und heilen, uns Gutes geben, willst uns nahe sein und willst uns dazu bringen, dass wir einfach über dich staunen in unserem Alltag, dich anbeten, mit deiner Größe und Majestät rechnen, dass du uns herrlicher und kostbarer erscheinst als so vieles um uns herum. Herr, du bist mächtig und souverän genug, dass du auch Dinge in unserem Leben zulässt, die uns Schmerzen zufügen, weil du größere Absichten hast. Hilf, Herr, dass wir in dem Ganzen dir vertrauen können, dass du unseren Glauben stärkst. Und schenk uns auch, Herr, dass wir diese Befreiung von Schuld und Vergebung und die Freiheit damit erleben können. Danke, dass du bereit bist, uns mit offenen Armen jederzeit zu empfangen. Für die von uns, die selber krank sind oder liebe Menschen in unserem Umfeld haben, die krank sind, gib uns Weisheit, auch den Mund zu halten, nicht von Schuld zu sprechen, wo es unangebracht wäre. Gib uns aber auch den Mut, Fragen zu stellen, die vielleicht dran sind, wo sich Türen öffnen, damit du uns als Gemeinde wirklich heil machst, nicht nur körperlich, sondern auch in den Beziehungen untereinander und mit dir. Gib uns dadurch wirklich Führung durch deinen Heiligen Geist. Und danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und dass du, auch wenn du groß und souverän bist, bereit bist, uns wie deinen Kindern Gutes zu geben. Amen.